Ich komme aus einer kleinen Stadt in Saskatchewan. Sie liegt in der Nähe mehrerer Reservate und ist von Kriminalität, Drogen, Armut, Bandengewalt und Hoffnungslosigkeit geplagt. Jeder, der die Provinz ein wenig kennt, weiß genau, wovon ich spreche. Ich habe 21 meiner 26 Lebensjahre dort verbracht. Den Rest in Nova Scotia und Dawson Creek, British Columbia. Mir sind immer wieder schlimme Dinge passiert, mir und um mich herum, aber ich habe sie nie als verstörend registriert. Ich bin von Natur aus ein Geschichtenerzähler und habe sie immer in meine ständig wachsende Sammlung lustiger Anekdoten für Partys und gesellschaftliche Anlässe gepackt. In letzter Zeit schlagen die Leute vor, ich solle anfangen, sie zu erzählen. Denn anscheinend reicht schon eine davon, um jemandem eine posttraumatische Belastungsstörung zu verpassen. Die Leute wundern sich, dass ich noch bei Verstand bin und überhaupt noch funktioniere, nach all dem Mist, den ich gesehen habe. Als Teenager war ich der Typ Junge, zu dem die meisten von uns werden. Der weiße Mittelschichtsjunge, der seine Abende damit verbringt, Gras zu rauchen und spazieren zu gehen, während er mit guten Freunden sarkastische Kommentare über seine Umgebung abgibt. Damals hing ich mit einem Typen rum, den ich Jean nennen werde, um seine Anonymität zu wahren. An diesem besonderen Abend hatten wir genug davon, Gears of War 2 zu spielen und wollten spazieren gehen. Ich war nie ein Fan von Gears of War. Gewalt ist für mich langweilig. Ich bin mit Nintendo aufgewachsen und war damals ein Gelegenheitsspieler bei The Sims, der die meiste Zeit damit verbrachte, Kurzgeschichten zu schreiben. John hatte in den 12 Stunden vor meiner Ankunft Gears of War gespielt, also hatten wir gegen 23 Uhr die Nase voll. Wir beschlossen, in den Laden zu gehen, um zu sehen, welche neuen Spiele es gab. Der Laden war etwa 2 Kilometer von seinem Haus entfernt. Diese 2 Kilometer führten durch das Gestrüpp der Stadt, vorbei an Dealerhäusern, Obdachlosenlagern und verlassenen Lagerhallen. Auch an Orten, wo sich Goths, weiße Supremazisten und Emo-Kids trafen, direkt in die Verzweiflungsallee. Das war die Nachbarschaft, in der niemand lebt, es sei denn, er hat keine andere Wahl. Wir kamen etwa eine halbe Stunde vor Ladenschluss bei GameStop an und begannen zu stöbern. Draußen war es so dunkel, dass es sich anfühlte, als würde man in einen Ölschacht blicken. Eine dicke, klebrige Schwärze. Ich fühlte mich von Anfang an verständlicherweise unwohl. Und kurz vor Ladenschluss entschied sich mein Freund, ein generisches James-Bond-Spiel für die Original-Xbox zu kaufen. Ich war froh, da rauszukommen. Als wir den Laden verließen, kamen wir zu einem beleuchteten Bereich hinter dem Gebäude. Das war in dem Moment das letzte Licht, das wir sehen würden, bis wir die sichere Seite der Stadt erreichten. Plötzlich hörten wir, wie ein indigener Mann mit jemandem auf süßliche Weise sprach. Wir bogen nach rechts ab und sahen einen großen, muskulösen Mann mit 2 etwas übergewichtigen Handlangern vor der Tür eines Apartments. Seine Glock drückte auf die Sprechanlage. Eine Frauenstimme sagte Dinge wie: "Nein, ich lasse dich nicht rein, Liebling. Ich wette, du hast deine Schläger da draußen." Der Mann drückte weiterhin mit der Pistole auf den Knopf. Seine Begleiter versteckten Revolver hinter ihrem Rücken und er sagte: "Komm schon, für wen hältst du mich? Ich wäre nicht hier, wenn ich die Sache nicht klären wollte." Seine Stimme war völlig herablassend und widerlich verspielt. Widerlich verspielt wie Paare, die in Babysprache miteinander reden, sodass man sich wünscht, jemand würde auftauchen, einen betäuben und mitnehmen. Dann sprach die Frau weiter, und während sie das tat, drehte sich der Typ zu uns um und beobachtete alles. Dann pfiff er. Einer seiner Handlanger sah uns und wir rannten durch den Park, vorbei an der öffentlichen Schule, durch die Dealergasse und auf die gute Seite der Stadt. Als ich die katholische Schule erreichte, war ich so erleichtert, dass ich anhielt, um Luft zu holen und über das lachte, was wir gerade überlebt hatten. Jean und ich hatten uns an diesem Punkt getrennt. Ich stützte meine Hände auf die Knie, versuchte wieder zu Atem zu kommen und sah mich um, ob jemand in der Nähe war. Dann ging ich durch die Gasse, sprang über den Zaun und landete im Hinterhof von Jeans Mutter. Ich schlich mich durch die Hintertür ins Haus. Ein paar Minuten später, während ich das Haus nach Jean absuchte, klopfte etwas an die Hintertür. Ich zog die Vorhänge zur Seite und sah Jean, außer Atem, lachend und unverletzt. Ich öffnete und sagte: "Wow, Das war ein Adrenalinkick. Dann gingen wir in sein Zimmer, wo wir den Rest der Nacht Afro-Samurai schauten. Ich habe nie herausgefunden, was in diesem Fall passiert ist, denn woher sollte ein Oberstufenschüler das wissen? Viel später wurde der gesamte Block abgesperrt, weil die Polizei einen Geruch verfolgte, von dem sie dachte, es sei ein Gasleck. Es stellte sich jedoch heraus, dass es eine arme Frau war, die sich in ihrem Teppich aufgelöst hatte. Es war Hochsommer und das Einzige, was übrig blieb, waren ein paar Schädelknochen und eine große Lache im Teppich des gleichen Gebäudes. Niemand weiß, wie lange sie dort gelegen hatte. Ich sage nicht, dass die beiden Vorfälle miteinander zusammenhängen, aber es ist schon merkwürdig. Danach setzten sie 6 private Sicherheitsdienste ein, die das Gebiet rund um die Uhr bewachten. Heute, glaube ich, ist nur noch einer davon übrig. Ich wohnte im 3. Haus am Ende einer Sackgasse, direkt außerhalb eines kleinen Städtchens in Ohio. Dort passierten viele seltsame und düstere Dinge. Vielleicht teile ich diese Geschichten ein andermal, aber in einer Nacht war ich völlig verwirrt von etwas, das ich aus dem Fenster meines Schlafzimmers sah. Dieses alte Haus hatte keine zentrale Klimaanlage, aber in meinem Schlafzimmer stand ein Fenstergerät. Ich mochte es auszuschalten und die Fenster in kühlen, windigen Nächten zu öffnen. Ich liebte es, die Geräusche der Natur zu hören, die Sackgasse umgaben, in der es viele Kilometer Wald gab. Ich sah regelmäßig Kojoten, Waschbären, Opossums und Rehe. Das waren ganz alltägliche Sichtungen. Es gab viele Nächte, in denen der Wald völlig still wurde. Ich denke, die meisten wissen, dass das wahrscheinlich bedeutet, dass ein Raubtier in der Nähe ist. In einer dieser Nächte hatte ich die Fenster geöffnet. Es war nach Mitternacht und ich scrollte auf meinem Handy durch Pinterest, als der Wald plötzlich verstummte. Es vergingen etwa 5 Minuten, bevor ich bemerkte, wie lange schon alles still war. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Normalerweise dauerte diese Stille nie länger als ein paar Minuten. Aus Neugier fragte ich mich, ob die Kojoten wieder auf meiner Veranda herumschnüffelten. Ich stand auf und schaute aus dem Fenster meines Schlafzimmers, das zur Vorderseite des Hauses zeigte. Ich erinnere mich nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon angefangen hatte, solche Podcasts zu hören, also bin ich mir nicht sicher, ob ich jemals zuvor von Wendigos oder Nichtrehen gehört hatte. Als ich später eine Folge des Podcasts Swamp Dweller hörte, erinnerte ich mich an dieses Ereignis und wurde mir bewusst, dass das, was ich gesehen hatte, vielleicht eine dieser Kreaturen war. Zur Einordnung: Die Straße vor meinem Haus war asphaltiert und führte geradeaus, bis sie sich teilte. Ein Teil bog links zu unserer Einfahrt ab, der andere führte geradeaus weiter und wurde zu einem Schotterweg. Als ich aus dem Fenster sah, war alles still. Ich war überrascht, ein sehr großes, einzelnes Rehmännchen zu sehen, das mitten auf der Straße entlang ging, in Richtung des Schotterwegs. Ich beobachtete es genau, fand es seltsam, dass es allein war. Normalerweise sieht man Rehe nicht allein, meist sind noch ein paar in der Nähe. Während ich es beobachtete, wie es auf den Schotterweg zuging, fiel mir auf, dass es seltsam aussah. Zuerst einmal, ich bin ehrlich, ich bin kein Jäger. Aber dieses Reh sah riesig aus. 2 oder 3-mal so groß wie ein durchschnittliches Reh. Es war nicht nur groß, sondern auch seine Art zu gehen war merkwürdig, als würde es wie eine Marionette bewegt oder wäre in Trance, oder als marschierte es wie ein Soldat. Es drehte nie den Kopf und sah mich nicht an. Ich machte auch kein Geräusch. Ich stand einfach da, rieb mir die Augen und versuchte zu begreifen, was zum Teufel ich da sah. Ich war völlig nüchtern, nur um das klarzustellen. Bevor es den Punkt erreichte, an dem ich es vom Fenster aus nicht mehr sehen konnte, sah ich mich um. Ich weiß nicht, warum ich das tat. Vielleicht versuchte ich zu sehen, ob noch andere Rehe in der Nähe waren, um mir das, was ich sah, zu erklären. Es war nur eine Sekunde, und als ich zurückschaute, war es weg. Es gab keine Möglichkeit, dass es so schnell aus meinem Blickfeld verschwinden konnte. Da wurde mir klar, dass ich nie seine Schritte gehört hatte. Es machte kein einziges Geräusch. Genau in dem Moment erwachte der Wald wieder zum Leben und ich erschrak fast zu Tode. Ich blieb am Fenster stehen, völlig verwirrt. Was zum Teufel hatte ich da gerade gesehen? Was immer es war definitiv kein Reh. Dieses Ding brachte den Wald, der nachts normalerweise sehr laut war, zum völligen Verstummen. Seine Gangart, seine Größe, wie es verschwand. Die ganze Situation war einfach seltsam. Ich dachte daran, meinem Mitbewohner zu erzählen, was ich gesehen hatte, aber er war kein sensibler Mensch und glaubte nicht besonders an das Unbekannte oder Paranormale. Allerdings fing er ein oder zwei Jahre später, als das Haus renoviert wurde, an zu glauben. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Also, da habt ihr es, meine mögliche Sichtung eines Nicht-Rehs. Wie gesagt, es ist nicht die gruseligste Geschichte, aber sie regt zum Nachdenken an. Hat jemand von euch eine ähnliche Geschichte? Kann mir jemand sagen, was er glaubt, was ich gesehen habe oder was dieses Nicht-Reh da machte, wie es über die Straße marschierte, nur um dann zu verschwinden? Ich habe das Gefühl, dass die Situation eskaliert wäre, wenn ich ein Geräusch gemacht oder mit ihm interagiert hätte. Ich hatte immer das Gefühl, dass sich auf dem Grundstück vielleicht ein Portal befand, durch das Geister oder unbekannte Wesen kommen und gehen konnten. War das, was das Nicht-Reh da tat? Kam es einfach zurück zur Hölle zum Abendessen mit Satan? Ich hatte ein Grundstück in der Nähe eines kleinen Dorfes, aber auf dem Land. Es gab dort viel Platz und es war nur ein Dorf entfernt von dem Ort, wo ich aufgewachsen war. Ich hatte dort noch ein paar Freunde und Verwandte, also war ich froh, umzuziehen. Davor hatte ich eine kleine Wohnung in der Stadt, aber mein Job erlaubte es mir, komplett remote zu arbeiten, also musste ich nicht mehr dort sein. Es war eine kleine Gemeinschaft, die trotzdem nur eine Autostunde von der Stadt entfernt lag. Der Ort war ziemlich abgelegen, das nächste Haus zu meinem war weit entfernt und alle in der Gemeinschaft schienen sich abgeschottet zu halten. Einen Nachmittag, gegen 18 Uhr, saß ich am Fenster, als ich ein Klopfen an der Tür hörte. Ich erwartete niemanden. Als ich durch das Glas schaute, sah ich einen Mann, einen Fremden, auf meiner Veranda stehen. Ich öffnete die Tür, weil ich nicht unhöflich sein wollte. Der Mann behauptete, mein Nachbar zu sein, was eine Überraschung war, denn ich dachte, ich wäre der Einzige in einem Umkreis von Kilometern. Wir unterhielten uns ein paar Minuten. Der Typ hatte eine sehr angenehme Art und wir verstanden uns gut. Irgendwann fragte er schließlich, ob er reinkommen dürfe. Ich wollte schon Ja sagen, hielt mich aber in letzter Sekunde zurück. Da war eine seltsame Dringlichkeit in seiner Stimme, die mich etwas beunruhigte. Ich sagte ihm, ich sei müde und vielleicht könnten wir es an einem anderen Tag machen. Er runzelte die Stirn, wirkte ungeduldig, nickte aber und ging weg. Ich beobachtete, wie er den Weg entlang ging, bis er außer Sichtweite war. Nachdem er weg war, fühlte ich mich seltsam wegen der ganzen Sache. Es war nicht üblich, dass jemand unangemeldet in dieser Gegend auftauchte. Ich schloss die Tür ab, überprüfte sie zweimal und zog die Vorhänge zu. Die Nacht wurde dunkler und ich versuchte, den Mann zu vergessen. Ich war mir nicht wirklich sicher, was dort als Nachbar galt, vielleicht jemand in 10 Meilen Entfernung. Mit der Zeit vergaß ich den Mann. Es waren etwa 2 Wochen vergangen und ich hatte ihn nicht wieder gesehen. Ich traf ein paar andere Leute aus der Gegend, aber keiner von ihnen glich diesem Typen. Mein nächster Nachbar war eine junge Familie und es gab noch einen anderen alleinstehenden Mann. Ich fragte beide nach dem Mann, der an meine Tür gekommen war, aber keiner hatte jemanden gesehen, der auf die Beschreibung passte. Nach einer weiteren Woche hatte ich ihn immer noch nicht gesehen, doch dann, eines Nachts, passierte etwas. Ich hörte es von meinem Bett im Obergeschoss. Ein schwaches Scharrgeräusch an meiner Haustür. Ich erstarrte und mein Herz begann heftig zu schlagen. Wieder ein hartnäckiges, absichtliches Klopfen. Ich wusste nicht, was es war, aber ich fürchtete das Schlimmste. Ein Einbruch hier war wirklich beängstigend, weil ich weit entfernt von der Polizeistation war. Panik überkam mich und ich schlich mich zum Fenster, um in die Dunkelheit zu spähen. Es war schwer, etwas zu erkennen. Ich konnte nur Bäume und die bedrohlichen Schatten des Landes ausmachen. Ich hielt den Atem an und lauschte angestrengt nach Anzeichen des Eindringlings. Das Scharren wurde lauter, aber vom Fenster meines Schlafzimmers aus konnte ich nichts sehen, besonders nicht in der Dunkelheit. Wer auch immer es war, er war entschlossen. Meine Finger zitterten, als ich nach meinem Handy griff. Mein erster Instinkt war, um Hilfe zu rufen, aber der Empfang war schwach und ich konnte keinen meiner Freunde erreichen. Stattdessen wählte ich den Notruf. Als ich mit der Leitstelle sprach, sagte man mir, es würde mindestens 30 Minuten dauern. Ich flüsterte, dass es ein Notfall sei, aber das änderte nichts. Ich presste die Zähne zusammen und versuchte, einen anderen Plan zu fassen. Ich beschloss, mich zum hinteren Teil meines Hauses zu schleichen, so leise wie möglich. Dort, versteckt in einer Ecke, war eine kleine Werkzeugkiste. Ich nahm einen schweren Schraubenschlüssel heraus. Es war nicht viel, aber alles, was ich hatte. Mit rasendem Herzen näherte ich mich der Hintertür. Mein Atem ging schnell und stoßweise. Das Scharren hatte sich in eine Reihe harter Schläge verwandelt, die durch das stille Haus hallten wie Donner in einer ruhigen Nacht. Ich zitterte mittlerweile fast unkontrollierbar, aber ich schaffte es, nach draußen zu gelangen. Ich sammelte all meinen Mut, schlich ums Haus und spähte zur vorderen Veranda hinaus. Es war stockdunkel, also machte ich mir keine Sorgen, gesehen zu werden. Doch eines der schwachen Verandalichter war an, sodass ich den Eindringling erkennen konnte. Ich stand da und zitterte, den schweren Schraubenschlüssel in der Hand. Ich musterte die Umgebung meines Hauses, aber es gab keine Anzeichen eines Autos oder Lastwagens, nur dieser Mann, der versuchte, meine Haustür aufzubrechen. Hilflos beobachtete ich, tröstete mich aber ein wenig mit dem Gedanken, dass ich nicht drinnen sein würde, falls er es schaffte. Von meinem dunklen Versteck aus sah ich, wie er schließlich die Tür eintrat und im Haus verschwand. Es fühlte sich an, als wären Stunden vergangen, seit ich die Polizei gerufen hatte. Aber als ich auf mein Handy schaute, waren erst 20 Minuten vergangen. Ich blieb noch einige Minuten in der Dunkelheit, dann traf die Polizei endlich ein. Sie betraten mein Haus und brachten den Mann in Handschellen heraus. Sein Gesicht war gesenkt und ich konnte sein Aussehen nicht erkennen. Sie steckten ihn in einen Streifenwagen und fuhren mit ihm weg. Später sprach ich mit einem der Beamten. Er stellte mir ein paar Fragen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Er wollte wissen, ob ich irgendwelche Stalker hätte. Bis dahin hatte ich gedacht, es sei nur ein Einbruch gewesen. Der Beamte erzählte mir dann, dass der Eindringling nackt in meinem Bett gefunden worden war. Ich hatte nie daran gedacht, dass ich verfolgt würde oder so etwas. Dann erinnerte ich mich an den Mann, der vor Wochen an meine Tür gekommen war. Ich erzählte dem Beamten davon, sagte aber auch, dass ich nicht sicher sei, ob es derselbe war. Um ehrlich zu sein, ich würde ihn wahrscheinlich nicht einmal erkennen, wenn ich ihn sähe. Ich könnte ihn also nicht in einer Gegenüberstellung identifizieren. Ich habe nie erfahren, ob die beiden Vorfälle zusammenhängen, aber der Typ wurde geschnappt und ich hatte nie wieder einen seltsamen Besucher an meiner Tür. Also nimm es, wie du willst. Ich bin einfach froh, dass er weg ist. Ich hatte ein Grundstück in der Nähe eines kleinen Dorfes, aber auf dem Land. Es gab Platz und es war nur ein Dorf. Ich hatte ein Grundstück in der Nähe eines kleinen Dorfes. Der Ort war ziemlich... Ich heiße Keith, bin 19 Jahre alt und habe mein ganzes Leben in einem kleinen, ruhigen Dorf verbracht. Hier leben nur etwa 800 Menschen und wirklich viel verändert sich nie. Die Leute leben langsam, sehr langsam. Man steht früh auf, geht zur Arbeit, vielleicht isst man mittags im Restaurant und am Nachmittag sitzt man auf der Veranda und redet über das Wetter. Die Leute sagen, hier passiert nie etwas, aber das stimmt nicht ganz. Manche Dinge sind passiert. Seltsame Dinge. Es gibt einen Teil unseres Dorfes, den wir alle meiden, einen Ort, den jeder kennt, über den aber kaum gesprochen wird. Wir nennen ihn einfach den Hügel. Niemand gibt ihm einen ausgefallenen Namen, es ist einfach nur der Hügel. Schlicht, gefährlich, verboten. Als wir Kinder waren, sagten unsere Eltern uns immer, dass wir uns fernhalten sollten. Bleib vom Hügel weg, sagten sie. Spiel dort nicht, sieh ihn dir nicht einmal zu lange an. Aber sie sagten nie, warum. Sie wurden still, wenn wir fragten, oder wechselten das Thema. Das machte es nur schlimmer. Es machte uns neugierig. Natürlich gab es Gerüchte. Du weißt ja, wie Kinder gerne Geschichten erzählen. Manche sagten, dort oben lebe ein Kult. Andere meinten, Menschen würden in der Nähe verschwinden. Aber das waren nur Flüstereien, nichts, was man beweisen konnte. Ich dachte immer, das sei nur eine Gruselgeschichte, um uns vom Herumstreifen abzuhalten. Aber eines Nachts forderte Joe mich heraus, hinzugehen. Joe ist 2 Jahre älter als ich. Heute ist er 21. Er war immer wie ein großer Bruder. Mutig, stark, manchmal vielleicht ein bisschen dumm, aber genau der Typ, den man auf seiner Seite haben will. Wir sind beste Freunde, seit wir Windeln trugen. Als ich 10 war und Joe 12, schlief ich an einem Sommerabend bei ihm. Es war heiß und wir konnten nicht schlafen. Wir redeten über Geister und Monster, wie Kinder das eben tun, und irgendwie kamen wir auf den Hügel zu sprechen. Weißt du, ich wette, dieser ganze Kultkram ist gar nicht echt, sagte Joe und starrte an die Decke. Ich zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, vielleicht nicht. Dann drehte er sich zu mir und grinste. Willst du es herausfinden? Ich erstarrte. Ich wollte Nein sagen, aber ich tat es nicht. Ich konnte nicht. Ich wollte nicht, dass er dachte, ich hätte Angst, obwohl ich es hatte. Wir schnappten uns ein paar Taschenlampen und gingen kurz nach Mitternacht durch die Hintertür hinaus. Die Straßen waren leer, nur Insekten waren zu hören und das Knirschen unserer Turnschuhe auf dem Kies. Die Luft war schwer, als würde ein Sturm aufziehen. Nach etwa 10 Minuten erreichten wir den Hügel. Er wirkte in der Nacht größer. Das Gras bewegte sich wie Wellen in der Dunkelheit und der Mond ließ alles kälter erscheinen, als es sein sollte. Wir stiegen langsam hinauf, hielten die Taschenlampen tief. Oben gruben wir ein wenig und spähten über den Rand. Da sahen wir sie. Etwa 20 Personen standen im Kreis, nahe der Basis des Hügels, unter der großen Eiche, die dort schon immer stand. Sie trugen lange schwarze Roben und weiße Masken. Schlichte Masken, ohne Gesichtszüge. Jeder hielt eine Kerze in der Hand und sie sangen etwas, das wir nicht verstanden. Es klang nicht einmal wie Worte, es fühlte sich an wie ein Summen in den Knochen. Ich wollte in dem Moment weglaufen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Dann rutschte Joe aus. Sein Fuß stieß einen losen Stein an, der laut den Hügel hinunterrollte. Der Gesang verstummte. Alle Köpfe drehten sich zu uns. Wir warteten nicht. Wir rannten los, durch das Gras, den Hügel auf der anderen Seite hinab und über die Bahngleise. Ich schwöre, ich hörte jemanden hinter uns herlaufen, aber ich sah nicht zurück. Wir blieben erst stehen, als wir wieder hinter Joes Haus waren, mit klopfendem Herzen und brennenden Lungen. Wir warfen uns in den Garten und sagten lange kein Wort. Danach sprachen wir eigentlich nie wieder darüber, was wir gesehen hatten. Wir machten einfach irgendwie weiter. Aber jedes Mal, wenn ich an dem Hügel vorbeiging, hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Die Jahre vergingen, wir beendeten die Schule und begannen zu arbeiten. Unser kleines Dorf blieb gleich, nach außen ruhig. Aber dieses Gefühl, das man hat, wenn man weiß, dass etwas nicht stimmt, ließ uns nie los. Dann, vor ein paar Monaten, kam Joe mit einem seltsamen Ausdruck im Gesicht zu mir. »Hast du jemals daran gedacht, zurückzugehen?«, fragte er. Ich antwortete nicht sofort. Ein Teil von mir hatte auch daran gedacht. Der andere Teil wollte es für immer vergessen. »Wir sind jetzt älter«, sagte er. »Wir können uns dem stellen. Vielleicht finden wir sogar heraus, was da wirklich passiert.« Ich hätte ihm sagen sollen, dass ich nicht will, aber ich tat es nicht. Also gingen wir. Diesmal nahmen wir bessere Taschenlampen mit, Taschenmesser für alle Fälle und unsere Handys. Es war etwa 1 Uhr nachts, als wir wieder den Hügel erreichten. Das Gras war immer noch hoch, der Wind war still. Alles sah gleich aus, aber irgendwie fühlte es sich schlimmer an. Wir stiegen bis zur Spitze hinauf und blickten hinunter. Nichts, kein Kreis dieses Mal, keine Kerzen, kein Gesang. Wir begannen uns zu entspannen. Vielleicht war alles nur eine seltsame Erinnerung aus Kindertagen gewesen. Dann berührte Joe meine Schulter und zeigte nach unten. Da war etwas unter dem Baum. Wir gingen langsam hinunter, versuchten kein Geräusch zu machen. Als wir nah genug waren, sah ich, was es war. Ein Kreis aus Steinen, frisch, als hätte ihn gerade jemand gelegt. Und in der Mitte war eine kleine Holzkiste. Joe kniete sich hin und öffnete sie. Darin lagen 5 weiße Masken. Alt, aber sauber. Unversehrt von Zeit oder Wetter. Plötzlich spürten wir es beide. Wir waren nicht allein. Die Luft veränderte sich. Eine Kälte legte sich um uns. Ich sah mich um und entdeckte Schatten. Gestalten, die direkt hinter den Bäumen standen und uns beobachteten. Wir ließen die Kiste fallen und rannten los. In dieser Nacht gingen wir nicht nach Hause. Wir fuhren zwei Dörfer weiter und schliefen in Joes Truck an einer Tankstelle. Wir haben es nie jemandem erzählt. Nicht unseren Eltern, nicht unseren Freunden. Niemandem. Aber in einem Punkt waren wir uns einig. Wir würden nie zurückkehren zum Hügel. Und wenn wir selbst einmal Kinder haben, werden wir ihnen dasselbe sagen wie unsere Eltern uns. Dass sie sich fernhalten sollen vom Hügel. Dass sie sich nicht nähern. Dass sie nicht einmal daran denken sollen. Denn jetzt wissen wir warum. Und es gibt Dinge, die man besser in Ruhe lässt. Ich lebe direkt nördlich von Louisville, Kentucky, in einer kleinen Stadt auf der anderen Seite des Ohio River in Indiana. Vor ein paar Wochen begannen in Louisville die Protestmärsche der BLM-Bewegung. Viele Leute, einschließlich mir, luden eine Polizeiscanner-App herunter, um die Ereignisse in Echtzeit zu verfolgen. Anfangs hörte ich nur die Berichte der Polizeidienststellen von Louisville, aber bald begann ich, jede nahegelegene Stadt zu überprüfen, um die Polizeifunksprüche zu hören. Da wurden die Dinge seltsam. Vor ungefähr 6 Wochen, als ich zwischen verschiedenen Städten auf dem Scanner hin und her schaltete, hörte ich um 2 Uhr morgens am 15. Mai einen 911-Operator einen Bericht durchgeben. Der Dispatcher sagte, eine Gruppe von Teenagern habe gemeldet, dass eine Kreatur sie verfolge. Ein Polizist antwortete: Kreatur? Wie wär's mit einem Crackhead? Ich erinnere mich an das Lachen des Beamten und dass ich ebenfalls lachte. Dann meldete sich der Polizist wieder und bat um die Koordinaten. Die Abteilung, die ich hörte, war aus Jeffersonville, Indiana, einer kleinen Stadt auf der anderen Seite des Ohio River, gegenüber von Louisville. Jeffersonville war wie jede andere Kleinstadt im mittleren Westen, gottesfürchtig und mit vielen Drogenproblemen in den letzten 10 Jahren. Der Kommentar des Beamten über Crystal Meth schien also passend. Ich nahm an, dass entweder die Teenager oder die Person, von der sie sprachen, unter Drogen standen. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, die Wochen im Lockdown hatten mich gelangweilt, hörte ich weiter zu und hoffte, dass etwas Unterhaltsames passieren würde. Nun ja, etwa 20 Minuten später sprach ein völlig aufgeregter Beamter über den Scanner. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist kein Crackhead. Schickt Verstärkung, sofort. Der Dispatcher wies den Beamten an, den Kanal zu wechseln, und danach hörte ich nichts mehr. Am nächsten Tag war ich auf Facebook, als ich sah, dass ein Freund etwas von denselben Teenagern teilte. Sie erzählten, sie seien am Freitagabend in der Nähe des Flusses spazieren gegangen, als einer von ihnen das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Nach ein paar Witzen blickten einige nach oben und sahen eine riesige Kreatur auf einem Baum. Sie sagten, sie habe rote Augen gehabt und, sobald sie bemerkt wurde, sei die Kreatur vom Baum gesprungen und weggeflogen. Die meisten machten sich darüber lustig, aber mir lief es nach dem Lesen eiskalt den Rücken hinunter. Ich dachte daran, wie aufgewühlt der Polizist klang und sagte mir, dass diese Teenager vielleicht wirklich etwas gesehen hatten. Tage vergingen ohne etwas Ungewöhnliches im Polizeiscanner. Hier und da ein paar Verbrechen, Demonstranten, die ihrem Tun nachgingen. Abgesehen davon gab es nicht viel, was mich beschäftigte. Am Mittwoch, dem 20. Mai, konnte ich nicht schlafen. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, setzte ich mich vor den Fernseher. Nach Mitternacht beschloss ich, meine Scanner-App zu öffnen, und nachdem ich einige Kanäle durchsucht hatte, stieß ich auf einen weiteren seltsamen Bericht. Diesmal war es aus New Albany, Indiana. Der Dispatcher wollte einen Beamten zu einem Autounfall schicken. Was danach passierte, ließ mich auf der Stuhlkante sitzen. Der Scanner wurde 10 Minuten später wieder lebendig. Der Beamte meldete, dass er sofort einen Krankenwagen benötige. Bei dem Unfall handelte es sich um einen alten Ford, der mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen war. Der Beamte sagte, der Fahrer sei etwa 60 Jahre alt und er glaube, er sei unter Einfluss von etwas gefahren. Der Dispatcher scherzte: »Was lässt dich das denken?« Der Beamte antwortete: »Nun, der Fahrer sagt, er habe die Kontrolle verloren, als er vor einem Vogelmann mit Flügeln und leuchtend roten Augen floh.« Das Lachen des Dispatchers verstummte, als der Beamte ins Mikrofon flüsterte: »Oh mein Gott, ich glaube nicht, dass wir allein sind. Schickt Verstärkung sofort!« Der Scanner blieb eine ganze Weile stumm, bis plötzlich ein Beamter verzweifelt schrie: »Schüsse! Schüsse! Ich glaube, ich habe ihn getroffen!« Der Dispatcher wies ihn schnell an, den Kanal zu wechseln. Danach herrschte nur noch Stille. Ich griff nach meinem Telefon, in der Hoffnung, mehr zu hören, aber ich schlief kurz darauf ein. Am nächsten Tag gab es in den lokalen Nachrichten, zwischen Geschichten über Politik und Polizeigewalt, einen kleinen Bericht aus New Albany. Der Reporter sagte, ein Beamter sei bei der Untersuchung eines Autounfalls angegriffen worden. Als andere Beamte eintrafen, fanden sie einen bewusstlosen Kollegen vor. Während sie die Szene untersuchten, sahen sie einen großen Mann auf sich zulaufen. Nach wiederholten Aufforderungen, stehen zu bleiben, wurde geschossen. Dann, so der Reporter, verschwand der Verdächtige in diesem Moment. Sie interviewten einen Anwohner, der den Vorfall beobachtet hatte und behauptete, nach den Schüssen etwas Seltsames gesehen zu haben. »Ich sah, wie der Verdächtige in die Luft stieg«, der Moderator im Studio scherzte. »Nun, es scheint, als hätte er gestern Abend ein paar Bier zu viel getrunken«, und sie versuchten, die Sache herunterzuspielen. Aus Langeweile beschloss ich dann, im Internet nach der Beschreibung des Subjekts zu suchen. Ich googelte »Mann mit Flügeln und leuchtend roten Augen«. Was auftauchte, schockierte mich. Ich fand Artikel über eine Stadt in West Virginia namens Point Pleasant. Zwischen November 1966 und Dezember 1967 hatten mehrere Einwohner berichtet, eine mottenähnliche Kreatur mit leuchtend roten Augen gesehen zu haben. Einige beschrieben sie mit einer Flügelspannweite von 3 Metern, roten Augen und einem humanoiden Körper. Ich dachte, das ist es, was die Leute hier sehen. Ich las weiter wie im Fieber, und als ich zu diesem Teil kam, stockte mir fast das Herz. Am 15. Dezember 1967 stürzte die Silver Bridge in Point Pleasant ein und riss 46 Menschen in den Tod. Diese Nachricht ließ mich zittern. Ich las weiter und fand verschiedene Theorien, aber die meisten deuteten darauf hin, dass die Kreatur, genannt Mothman, eine Vorahnung, eine Warnung vor dem Einsturz der Brücke war. Diese Theorie erschreckte mich zutiefst. Denn, sehen Sie, Louisville hat 5 Brücken, die den Ohio River überqueren. Die Big Four, die Lewis and Clark, die Abraham Lincoln, die Sherman Minden und die JFK. Vor einigen Jahren musste das Army Corps of Engineers die Sherman Minden monatelang wegen struktureller Mängel schließen. Und die Abraham Lincoln wurde erst kürzlich gebaut, wer weiß also, wie sicher sie ist? Ich weiß, dass die früher als geplant fertiggestellt wurde und dass mindestens eine Person während des Baus starb. Jetzt fühle ich mich verpflichtet, zu diesen Brücken zu gehen und nach möglichen Problemen zu suchen. Ich weiß nicht genau, wonach ich suchen soll, aber ich kann nicht einfach untätig bleiben. Ich habe auch Kontakt zu den Teenagern der ersten Sichtung aufgenommen und sie waren bereit, mir ihre Geschichte zu erzählen. Ich heiße Zana und bin 21 Jahre alt. Ich habe mein ganzes Leben in demselben kleinen Ort verbracht. Es ist kein Ort, der in den Nachrichten vorkommt oder den man auf einer Karte findet. Es sei denn, man sucht sehr genau danach. Aber es ist mein Zuhause. Jeder kennt jeden und man kann die Hauptstraße nicht entlang gehen, ohne dass einem jemand zuwinkt oder fragt, wie es der Familie geht. Es ist ruhig hier. Wirklich passiert nie etwas Großes. Tagsüber schließt hier niemand ab. Die Leute lassen den Schlüssel im Zündschloss stecken, während sie schnell in den Laden rennen. Es ist die Art von Ort, an dem man sich sicher fühlt. Zumindest meistens. Es gibt einen Teil der Stadt, den wir alle meiden. Er liegt im Westen, hinter dem alten Rangierbahnhof und hinter den Fabriken, die vor Jahren geschlossen wurden. Die Leute gehen nur dorthin, wenn sie wirklich müssen. Die meisten Häuser dort verfallen, einige sind verlassen und der Rest steht kaum noch. Viele Obdachlose und Süchtige landen dort. Es gibt dort eine Tankstelle, aber niemand aus meinem Teil der Stadt hält dort. Besonders nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Meine Eltern haben mich immer vor dieser Gegend gewarnt. Fahr dort nicht entlang. Halte nicht an. Mach nicht mal das Fenster runter, sagte mein Vater. Ich habe immer auf ihn gehört. Bis zu einer Nacht, in der ich wirklich keine Wahl hatte. Es war spät, etwa 22.30 Uhr, und ich hatte gerade eine lange Schicht im Restaurant hinter mir. Ich war müder als sonst, meine Füße und mein Rücken taten weh, und ich zählte die Minuten, bis ich endlich zu Hause ins Bett fallen konnte. Ich ging zu meinem Auto, schloss die Tür ab und bemerkte etwas, das mir ein flaues Gefühl im Magen machte. Die Tankanzeige leuchtete auf. Mir war gar nicht aufgefallen, dass er so leer war. Seit Tagen wollte ich tanken, hatte es aber immer wieder verschoben. Ich dachte, ich würde es bis zur Tankstelle in der Nähe meiner Wohnung schaffen, aber auf halbem Weg ruckelte das Auto kurz und die Nadel fiel komplett ab. Ich wusste, ich würde es nicht schaffen. Die einzige Tankstelle, die nah genug war, lag auf der Westseite die, die ich immer gemieden hatte. Ich versuchte, an eine andere Möglichkeit zu denken, vielleicht jemanden, den ich anrufen konnte, aber mein Handy war leer. Natürlich, ich war allein, ohne Benzin und ohne Optionen. Ich seufzte, bog auf die alte Industriezufahrt ab und fuhr zu dem einzigen Ort, den ich nie hatte besuchen wollen. Die Tankstelle war fast leer. Einige der Lampen oben flackerten und warfen seltsame Schatten auf den Boden. Das Gebäude schien seit Jahren nicht mehr gereinigt worden zu sein. Die Fenster waren verschmiert und an einer Zapfsäule klebte eine Mülltüte mit Klebeband fest. Es stand nur ein weiteres Auto da, ein verrosteter Sedan mit kaputtem Scheinwerfer und beschädigter Stoßstange. Ich hielt an der entferntesten Zapfsäule, versuchte möglichst im Licht zu bleiben. Ich sagte mir, es würde nur eine Minute dauern, gerade lang genug, um nach Hause zu kommen. Ich stieg aus dem Auto und zog meine Karte durch. Das Display war gesprungen, aber es funktionierte. Während ich den Tank füllte, sah ich mich ständig um. Die Stille fühlte sich schwer an. Ich versuchte ruhig zu bleiben, redete mir ein, dass ich bald wieder weg wäre. Dann sah ich ihn. Er trat hinter der Ecke des Gebäudes hervor. Er war groß, dünn, mit zerzaustem Haar und schmutziger Kleidung, als hätte er sich seit Wochen nicht gewaschen. Seine Augen waren weit aufgerissen. Sie zuckten hin und her, als würde er nach etwas oder jemandem suchen. Er ging direkt auf mich zu. »Hallo«, sagte er, mit einem Lächeln, das sich nicht wirklich freundlich anfühlte. »Hast du ein paar Dollar?« Ich schüttelte schnell den Kopf. »Tut mir leid, ich habe nichts«, antwortete ich. Aber er blieb nicht stehen. Er kam weiter näher. »Bist du sicher?«, fragte er erneut. »Ich brauche wirklich nur ein paar Dollar, nicht mehr. Ich habe eine miese Nacht.« Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Ich versuchte ruhig zu bleiben, wollte keine Szene machen. Ich zwang mich zu einem kleinen Lächeln. »Ich habe wirklich kein Bargeld«, sagte ich. »Ich tanke nur kurz und fahre dann nach Hause.« Dann machte er noch einen Schritt, zu nah. »Wohnst du hier in der Nähe?«, fragte er, den Kopf leicht schräg gelegt. »Du kommst mir bekannt vor.« Meine Hände begannen zu zittern. Ich spürte, wie der Tank noch lief, aber es war mir egal. Mitten im Tanken legte ich die Zapfpistole zurück. »Ich muss los«, sagte ich schnell. Bevor er etwas sagen konnte, drehte ich mich um, stieg ins Auto und schlug die Tür zu. Ich drückte sofort den Verriegelungsknopf, gerade als er die Tür erreichte und ans Fenster klopfte. »Hey«, sagte er diesmal lauter. »Sei nicht unhöflich, ich wollte nur reden.« Ich sah ihn nicht an. Ich startete den Motor, setzte schnell zurück und fuhr von der Tankstelle weg, als würde mich etwas verfolgen. Mein Herz beruhigte sich erst, als ich die Wohnanlage auf der anderen Seite der Stadt erreichte. In dieser Nacht schlief ich kaum. Ich hörte in meinem Kopf immer wieder dieses Klopfen am Fenster. Ich sah seine Augen, die Art, wie er mich anlächelte, als würde er mich irgendwie schon kennen. Es jagte mir einen Schauer über den Rücken. Wochenlang danach ging ich nachts nicht mehr raus, ohne nervös zu sein. Jedes Mal, wenn ich jemanden auf der Straße sah, wurde ich angespannt. Ich begann abends, die Schlösser doppelt zu überprüfen. Ich kaufte sogar ein Pfefferspray, das ich in meiner Tasche mitnahm. Ich erzählte es meinen Eltern nicht. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Aber ich glaube, sie haben die Veränderung bemerkt. Ich war nicht mehr so entspannt wie früher. Diese Nacht ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Mit der Zeit ließ die Angst langsam nach. Das Leben ging weiter, aber ich habe nie vergessen, wie es sich anfühlte. Ich habe mein Dorf immer geliebt. Es ist ein guter Ort. Aber ich habe gelernt, dass selbst gute Orte dunkle Ecken haben. Orte, über die niemand spricht. Orte, die wie aus einem Albtraum wirken. Und manchmal braucht es nur eine schlimme Nacht, um dir zu zeigen, wie zerbrechlich Sicherheit sein kann. Ich werde nie wieder zu dieser Tankstelle fahren, ganz egal, wie leer mein Tank ist. Vor 3 Jahren lebte ich mit meinem damaligen Freund in einer Einzimmerwohnung in einem kleinen Bergdorf. Es war eine halb unterirdische Einheit, sodass der untere Teil aller Fenster auf Höhe des Außenbodens lag. Außerdem war es eine alte Wohnung und nicht alle Fenster ließen sich vollständig verschließen. Eines Tages kam mein Freund von der Arbeit nach Hause, während ich auf dem Sofa lag. Sofort rannte er zum Fenster in meiner Nähe und spähte verzweifelt hinaus. Dann überprüfte er alle anderen Fenster der Wohnung und ging nach draußen, um hineinzuschauen. Als er nach dieser verwirrenden Aktion wieder hereinkam, fragte ich ihn, was zum Teufel los sei. »Ich glaube, ich habe gerade einen Darben-Typen erwischt, wie er durchs Fenster zu dir reingeschaut hat. Er ist sofort weggerannt, als ich näher kam«, sagte er. Natürlich war das beunruhigend, aber nach einem Gespräch und angesichts der Tageszeit, es war etwa 14 Uhr und der vielen Leute, die zu der Zeit im Wohnkomplex unterwegs waren, kamen wir zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich nur ein neugieriger Nachbar oder jemand war, der zufällig vorbeikam und hineinschaute. Damit vergaßen wir die Sache. Ich wünschte, das wäre das Ende der Geschichte gewesen. In den folgenden Monaten passierten hin und wieder seltsame Dinge. Gelegentlich klopfte jemand an die Tür, aber wenn ich öffnete, war niemand da. Ich fand Dinge in meiner Wohnung, die mir nicht vertraut waren, oder Kleidungsstücke verschwanden. Ich dachte nicht weiter darüber nach, bis eines Nachts mein Freund und ich gegen 1 oder 2 Uhr morgens stritten. Wir waren etwas laut. Wir standen uns in der Küche gegenüber. Sein Rücken war zu einem offenen Fenster mit halb hochgezogenen Jalousien gewandt, ich hatte es vor mir. Mitten im Streit blickte ich hinter ihn zum Fenster, weil ich dachte, ich sehe mein eigenes Spiegelbild. Das Fenster war offen. Es war nicht mein Gesicht. Da war ein Mann, dessen Gesicht fast am Fliegengitter klebte und uns beobachtete. Da wir stritten und es spät war, dachte ich kurz, es könnte ein besorgter Nachbar sein, der uns zur Rede stellen wollte. Ein Hauptweg des Komplexes verlief direkt vor diesem Fenster, also sprach ich ihn an. Kann ich dir helfen?", fragte ich etwas aggressiv, weil ich dachte, ein Nachbar würde in unsere Privatsphäre eindringen. Er antwortete nur mit einem starren, kalten und unbeweglichen Blick direkt auf mich gerichtet. Sein Gesicht zeigte keinen Ausdruck, er blinzelte nicht und bewegte sich überhaupt nicht. Er starrte mich einfach nur an. So hat mich noch nie jemand angesehen, weder davor noch danach. Es ist fast unmöglich zu beschreiben. In diesem Moment wurde mir auch klar, dass das Fenster bodentief war. Die einzige Möglichkeit, wie sein Gesicht dort sein konnte, war, wenn er draußen auf dem Boden lag oder sich verrenkt hatte, um hineinzuschauen. Mein Herz sank. Ich vergrub mein Gesicht an der Brust meines Freundes und schloss die Augen vor Angst. Mein Freund dachte bis dahin, ich würde ihm einen Streich spielen. Aber als ich mein Gesicht an seiner Brust vergrub, fragte er, »Ist da wirklich jemand am Fenster?« Ich flüsterte ja. Er spürte meine Angst und wartete einen Moment, bevor er sich umdrehte. Als er es tat, war der Mann schon weg. In diesem Moment begann ich, über all die kleinen seltsamen Vorfälle nachzudenken. Ich nahm das Schlimmste an. Ich erstattete eine Anzeige mit seiner Beschreibung und mein Bruder füllte meine Wohnung mit Waffen, um mich zu schützen oder dem Spion zumindest klarzumachen, dass ich bewaffnet war. Nach dieser Nacht waren mein Freund, mein Bruder und ich in höchster Alarmbereitschaft. Ein paar Mal kam mein Bruder zu Besuch und sah einen verdächtigen Typen herumschleichen. Einmal sogar an meinem Fenster. Er versuchte, ihm diskret zu folgen, aber der Mann rannte weg, sobald er meinen Bruder bemerkte. In der letzten Nacht, in der ich eine Begegnung mit diesem Mann hatte, saß ich allein auf dem Sofa. Mein Freund arbeitete in einem Restaurant 2 Blocks entfernt. Er hatte mich etwa 1 Stunde zuvor von der Arbeit abgeholt. Wir hatten noch eine Weile zusammen auf dem Sofa gesessen, dann küsste er mich und ging zur Arbeit, wobei er die Tür abschloss. Nachdem er gegangen war, blieb ich auf dem Sofa sitzen. Ich surfte eine Weile auf Reddit. Nach etwa 1 Stunde Stille hörte ich, wie eine Tür knarrend aufging. Die Wohnung war recht klein. Vom Sofa aus konnte ich die Schlafzimmer- und Badezimmertür sehen. Ich musste nur den Kopf ein wenig nach links drehen. Ich dachte, einer meiner Katzen käme aus dem Schlafzimmer und war entsprechend schockiert, als ich sah, dass sich die Tür des Wasserheizerschranks öffnete. Ich blickte nach rechts und sah meine beiden Katzen friedlich am anderen Ende des Sofas schlafen. Als ich wieder zur Tür schaute, öffnete sie sich weiter sehr, sehr langsam. Sie öffnete sich so weit, dass ich Finger sehen konnte, die die Tür vorsichtig und leise weiterschoben. Für mich war das ein klares Nein. Ich rannte barfuß zur Haustür hinaus in den Schnee und die Straße hinunter zum Restaurant meines Freundes. Ich rief die Polizei und als wir zurückkamen, um die Wohnung zu durchsuchen, war er natürlich schon weg. Danach packten mein Freund und ich unsere Sachen und zogen zu meinen Eltern. 6 Monate später zogen wir 1000 Meilen von diesem Dorf weg und damit hatte sich die Sache erledigt. Ich lebe jetzt 1000 Meilen entfernt von dem Ort, an dem das alles passiert ist. Also denke ich manchmal, dass es unmöglich ist, dass diese Person mich gefunden hat. Aber letzte Woche hörte ich, wie an meiner Wohnungstür geklopft wurde. Ich erwartete ein Paket, also dachte ich, es wäre der Lieferdienst und ging nicht ran. Ich würde das Paket später holen, wenn ich bereit war. Dann klopfte es wieder. Und noch einmal. Beim 3. Mal wurde mir unwohl, also wartete ich etwa 20 Minuten, bevor ich nachschaute. Als ich öffnete, lag kein Paket da, kein Zettel, nichts. Jemand hatte nur geklopft. Obwohl es mich beunruhigte, dachte ich nicht wirklich an meine schlimmen Erfahrungen in dem Dorf. Ein paar Tage später ging ich einkaufen. Ich habe einen kleinen Hinterhof, in dem ich morgens oft sitze, um mich zu entspannen oder die Pflanzen zu checken. Manchmal vergesse ich, die Terrassentür zu schließen, aber das erschien mir nie schlimm, bis ich vor 2 Tagen vom Einkaufen zurückkam und der Riegel an meiner Terrassentür vorgelegt war. Der Riegel, der nur von innen geschlossen werden kann. Ich dachte, ich wäre ausgeraubt worden, weil ich dummerweise die Terrassentür offen gelassen hatte. Ich rief meine Schwester an, meinen jetzigen Freund. Wir betraten die Wohnung zusammen. Die Terrassentür war nicht aufgebrochen, nichts war durcheinander, es fehlten keine Wertsachen. In diesem Moment sank mir das Herz. Nichts war angerührt worden, nichts war gestohlen worden. Jemand war in meiner Wohnung gewesen, einfach weil er darin sein wollte. Ich erstattete Anzeige. Wir suchten nach Aufnahmegeräten oder Kameras. Wir installierten eigene Kameras und sind seitdem in höchster Alarmbereitschaft. Ein paar Nachbarn, mit denen ich mich gut verstehe, helfen mir, nach verdächtigen Personen Ausschau zu halten. Heute erzählte mir einer von ihnen, dass am Sonntagabend, als ich zu Hause war, eine fremde Frau, die er noch nie im Komplex gesehen hatte, gegen 21.45 Uhr an seine Tür klopfte und fragte, ob ich hier wohne. Sie nannte nicht meinen Namen, sondern beschrieb mich nur. Mein Nachbar, der von meiner Situation wusste, sagte einfach Nein und schloss die Tür. Ich hoffe wirklich, dass das nur ein Zufall ist, aber wenn mich tatsächlich jemand über mehrere Bundesstaaten hinweg verfolgt hat, dann gibt es niemanden auf dieser Welt, dem ich weniger begegnen möchte. Erlaube mir, mit dem Offensichtlichen zu beginnen. Menschen können sich zum Guten oder zum Schlechten verändern. Um den Kontext zu geben, ich bin ein 21-jähriger Junge, der auf einer Farm in einer kleinen Stadt im Nordosten von North Dakota aufgewachsen ist. Ich habe einen Freund, der ein paar Jahre älter ist und wie ein Bruder für mich ist. Um die Privatsphäre der Beteiligten zu schützen, werde ich keine echten Namen verwenden. Nennen wir ihn Brady. Brady und ich hatten noch einen weiteren Freund, was uns zu einem Trio wie die 3 Musketiere machte. Nennen wir ihn Carson. Meine Geschichte beginnt im Frühsommer 2022. Wir drei waren zu dieser Zeit glücklich. Brady und ich lebten unser bestes Leben. Ich arbeitete auf der Farm meines Vaters und hatte eine wunderschöne Freundin, die ich verwöhnen konnte. Brady arbeitete im Schwimmbad der Stadt und ging gelegentlich mit einer bestimmten Kollegin aus. Carson arbeitete in einem John Deere-Händlerbetrieb in einer nahegelegenen Stadt und verdiente gutes Geld. Doch alles Gute muss einmal ein Ende haben. Meine Freundin wurde meine Ex. Brady beendete seine Sommerromanze, weil sie aufs College ging, und Carson ging ebenfalls aufs College, um John Deere Dieselmechaniker zu werden. Wir alle durchlebten eine Art sechsmonatige Phase der Unzufriedenheit, weil wir mit den Karten, die uns das Leben ausgeteilt hatte, nicht zufrieden waren. Hier beginnt die Geschichte spannend zu werden. Eines Abends waren wir in der Werkstatt meiner Familie, spielten Dart und sprachen über das Leben. An diesem Abend beschlossen wir, unser spirituelles Leben etwas ernster zu nehmen. Wir alle wussten, wer Gott war und glaubten an ihn. Aber unser Glaube war kein Teil unseres Alltags. Nun, das änderte sich. Wir begannen, häufiger in die Kirche zu gehen und das Beten zu einem täglichen Ritual zu machen. Eines Tages, als ich nach meinem letzten Schultag auf dem College nach Hause fuhr, hatte ich zwar durch meinen erneuerten Glauben ein neues Selbstwertgefühl, aber ich konnte meine Ex immer noch nicht vergessen. Während ich fuhr, erhielt ich einen Anruf von Carson, der sagte, er gehe zu einer Bibelstunde in einer alten Kirche, zu der er gehörte, und fragte, ob ich mitkommen wolle. Natürlich sagte ich ja. Ich erzählte ihm, dass ich Klarheit darüber wollte, warum ich sie nicht loslassen konnte, und hoffte, dass er für mich beten und diese Bibelstunde mir helfen würde, es zu verstehen. Diese Kirche ist laut. Man hört die Türen knarren, die Menschen auf Betonböden laufen, die mit billigen Teppichen bedeckt sind. Es ist nicht das beste Gebäude und es ist einfach sehr laut. Die Türen quietschen und so weiter. Carson und ich waren allein und er betete laut. Als er betete, Herr, mach deine Pläne für Andy klar. Das bin ich übrigens. In Bezug auf meine vergangene Beziehung hörte ich ein Flüstern, das sagte, sie wird zurückkommen. Es war nicht Carsons Stimme. Ich fragte ihn, ob er es gehört hatte, aber er sagte nein. Ich beschloss nicht zu glauben, dass ich mir Dinge einbildete und freute mich innerlich. Vielleicht war es eine echte Botschaft von Gott. Springen wir 2 oder 3 Monate vorwärts. Mein Glaube schwankte und ich bat Gott um Zeichen, dass es wirklich er war, den ich gehört hatte. Jedes Mal, wenn ich darum bat, sah ich sie in einer Stadt, mit der keiner von uns etwas zu tun hatte oder Verbindungen hatte. Es war zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Straßen, also weiß ich, dass sie nicht auf dem Heimweg von der Arbeit war. Während dieser Zeit hatten wir einen Gottesdienst in der Kirche. Ich hörte das Flüstern wieder. Es war auch die Zeit, in der Brady und ich anfingen, seltsame Dinge bei Carson zu bemerken. Carson begann, unter der Anleitung eines Pastors einer Kirche 1 Stunde westlich unserer Stadt zu stehen. Dieser Pastor ist nicht der typische Pastor. Er ist unglaublich charismatisch, wie diese Evangelisten. Zuerst schien er aufrichtig, ein netter Mann sozusagen. Aber wie sehr wir uns täuschten. Carson erzählte uns eines Tages, dass er in Zungen sprechen könne und integrierte dies in die Gottesdienste. In Zungen zu sprechen soll angeblich möglich sein. Und nicht jeder kann es. Also stell dir meine Überraschung vor, als ich hörte, dass er sagte, er könne es. Dann versuchte Carson uns auch dazu zu bringen, in Zungen zu sprechen. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war, als Carson eine Predigt hielt, in der er sagte, die Gemeinde bete nicht nach seinen Standards. Selbst danach betrachtete ich Carson immer noch als einen Bruder. Ich sah ihn nur ein bisschen anders. Die Ernte begann in den letzten Tagen des Gottesdienstes. Carson sagte mir, ich müsse kommen, aber ich erinnere mich nicht an seine Ausrede. Ich sagte ihm, ich könne nicht, weil ich zur Ernte müsse. Und du weißt, das ist der Lebensunterhalt meiner Familie. Ich kann nicht einfach nicht zur Ernte gehen. Er fragte, wählst du die Ernte über Gott? Und das war es, was mich zum Explodieren brachte. Ich sagte nein, aber Jesus sagt, wenn du nicht arbeitest, isst du nicht. Und ich legte auf. Carson brach das College ab und wurde gefeuert, weil er mehr in der Bibel lesen wollte. Bruder, er hatte seit Moses das Rote Meer geteilt hat, keinen Job mehr. Nun, Das löste eine Diskussion aus. Das nächste Mal, als wir uns trafen, konfrontierten Brady und ich Carson mit unseren Bedenken. Carson sagte mir, er habe nicht für meine Ex gebetet, weil sie ihm nicht gefiel und weil sie anscheinend zu attraktiv für mich sei. Also glaubte er nicht, dass es wirklich passieren würde. Danke, Mann. Ich bin nicht Ryan Gosling, aber ich habe einen Vokuhila. Und um Himmels Willen, ich hatte Frauen. Danach gingen wir alle getrennte Wege. Brady traf sich weiterhin mit Carson, aber nur, weil er unterstützend sein wollte. Und ich applaudiere dir, Bruder. Brady rief mich eines Nachts panisch an und sagte mir, Carson habe seine Familie verdammt. Seine Mutter macht Yoga und Carson und sein Pastorfreund mögen das anscheinend nicht. Also ist sie jetzt böse und sein Vater auch, weil er es zulässt. Sein Vater ist Pastor in einer Kirche in unserer Stadt und einer der weisesten und freundlichsten Menschen, die ich kenne. Wirklich ein guter Kerl. Hier kommt der Kern der Geschichte. Es gibt ein Mädchen, dessen Verlobter sich von ihr getrennt hatte, weil sie in einer sehr verletzlichen und leicht manipulierbaren Position war. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wohin das führt. Carson und dieser Pastor nahmen sie auf. Sie wuschen ihr Gehirn, damit sie dachte, ihre Familie sei ihr größter Feind und liebe sie nicht. Sie sagten ihr, ihre Eltern hätten einen Jungen gewollt und nie eine Tochter. Und sie hätten sie mit einem männlichen Namen benannt. Also änderten sie ihren Namen in Maria. Nicht nur das, sondern sie ließen sie all ihre Harry Potter Sachen verbrennen, weil sie keine fiktiven Geschichten genießen könne, wenn sie Gott folge. Nicht nur das, sondern sie ließen sie eine Truhe mit Spielzeug verbrennen, die ihr Großvater ihr vor seinem Tod gemacht hatte, weil sie einen Traumfänger der amerikanischen Ureinwohner enthielt. Und anscheinend ist Kultur Teil des Okkulten. Bedenke, dass sie 24 Jahre alt ist, aber trotzdem war es ein durchdachtes Geschenk ihres Großvaters, der aus offensichtlichen Gründen keinen Kontakt mehr zu ihr hat. Glaubst du, das war's? Warte, jetzt lebt sie bei diesem Pastor und seiner Familie. Nicht nur das, sondern Carson glaubt jetzt, er könne sagen, ob Dinge böse sind oder nicht, indem er sie einfach berührt. Du fragst dich vielleicht, wo ihre Eltern in all dem sind und was sie denken. Sie wollten ein Treffen mit dem Pastor und Carson vereinbaren, aber anscheinend haben sie nie Zeit. Er sagt, kein Problem. Bis sie vorschlagen, Bradys Vater, der Pastor ist, mitzubringen. Dann mischt sich Carsons Pastorfreund ein und erlaubt es nicht. Ich bin mir sicher, wenn Carsons Vater mit ihm sprechen könnte, könnte er den Bann brechen oder was auch immer. Eines Tages gingen Bradys Vater und die Eltern dieses Mädchens zur Kirche des Pastors. Was entdeckten sie? Absolut nichts. Der Pastor glaubte nicht, dass er ihnen etwas sagen musste. Als Bradys Vater ihn fragte, warum er eine Stunde fahren musste, nur um rausgeschmissen zu werden, ja, er warf sie raus, antwortete er, du willst es nicht wissen. Seitdem ist nicht viel Zeit vergangen. Brady und ich sind immer noch Freunde und ich betrachte ihn als einen Bruder. Carson ist einfach jemand, den wir einmal kannten. Wir beten für ihn und alle Beteiligten. Ich bitte euch, für sie und auch für meine Ex zu beten. Dort ist auch nichts passiert, aber du weißt, was sie sagen. Bleib im Glauben. Ich hoffe, diese Geschichte hat euch interessiert.